Genau, der Text steht in Matthäus 20, 20 bis 28. Vom Herrschen und vom Dienen. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einer zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Vielen Dank, die Simone. Wir hatten eine Bibel, deswegen hatten wir jetzt die symbolische Übergabe des Staffelstabes. Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß nicht, wer von euch Fan des VfB Stuttgart ist. Also ich gehe davon aus, in der Gegend haben die meisten den Namen schon mal gehört. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein Fußballverein. Und wenn man das in den letzten Wochen so ein bisschen mitverfolgt hat, oder in den letzten Monaten eher, wie das da in der Führungsebene zuging, vielleicht haben es manche von euch mitbekommen, da gab es Streit, Unzufriedenheiten, Leute, die abtreten mussten, Leute, die neu gekommen sind, die können da mit anderen Leuten nicht hin und her. Streit, Konflikt, aber warum eigentlich? Und ich habe in einem Artikel in der Zeit, habe ich folgenden Satz gelesen, der das Ganze eigentlich ganz gut zusammenfasst, was hier das Problem ist. Viele Leute wollen Posten, Geld, Einfluss, Prominenz. Das ist beim VfB Stuttgart so, das ist bei vielen anderen Fußballvereinen wahrscheinlich auch so, aber damit kann man eigentlich den Großteil unserer Nachrichten zusammenfassen. Es reicht ein Blick in die Zeitung, in die Tagesschau, wohin auch immer. Und du siehst, was Leute tun können für Macht, für Einfluss, Geld, für was auch immer. Einfach, weil sie die Kontrolle haben wollen. Da reicht, egal ob das jetzt in der Politik ist, ob das in Belarus, in Myanmar, in Venezuela ist. Bild? Ob das jetzt große Konzerne sind, die eigentlich alles tun für Reichtum. Menschen tun alles Mögliche für Macht. Menschen tun alles Mögliche, um über anderen zu stehen, um besser dazustehen als andere. Zum Glück ist das kein Problem für Christen, oder? Oder haben wir bei uns auch manchmal Probleme untereinander, in unserem Umgang miteinander, dass wir lieblos sind, dass wir Streit haben, dass wir einen Konkurrenzkampf haben? Aber eigentlich sollte es doch anders sein. Warum ist es auch bei uns so? Und was kann man da dagegen tun? Und die Antworten darauf finden sich in dem Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Da erklärt Jesus seinen Jüngern, was ist ein Leiter? Was ist ein Leiter nach seinem Herzen? Und das ist vielleicht, wenn du sagst, okay, aber ich will gar keine Verantwortung übernehmen. Ist es denn wichtig für mich? Ja, weil der Text gibt dir auch eine Möglichkeit zu lernen, wie kann ich mich denn leiten lassen? Was heißt es denn für mich als jemand, der jemandem vertrauen muss, dass er ihn richtig führt? Das wollen wir uns alles heute anschauen. Und ein Leiter nach dem Herzen von Jesus, der steht unter Gott, der tut seinen Dienst für den Nächsten und er tut es durch Jesus. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, ein Leiter gesucht, der sich unter Gott stellt. Ich lese aus den Versen 20 bis 23. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Wieso ist es so wichtig, diese Anfrage an Jesus? Zuerst einmal die Söhne des Zebedäus, das sind Jakobus und Johannes, zwei der engsten Nachfolger von Jesus. Und dann kommt ihre Mutter zu Jesus und bittet ihn um gute Plätze? Was heißt es denn? Das ist eine ziemlich unverschämte Frage eigentlich oder eine sehr krasse Frage, weil da geht es nicht einfach nur um Sitzordnung, da geht es um Status. Zur damaligen Zeit war es so, dass wenn es ein König ein Bankett hatte oder in seinem Thronsaal, dann gab es eine Sitzordnung. Und diese Sitzordnung hat ausgedrückt, wer denn wichtig ist, wer welchen Status hat. Und die Person, die den wichtigsten Status hatte, im ganzen Königreich nach dem König, saß zu seiner Rechten. Und die Person, die direkt nach ihr kam, quasi die dritte in der Statusfolge, dritte Person, saß zu seiner Linken. Die Plätze links und rechts von Jesus ist die Bitte dieser Mutter, Jesus, mach meine beiden Söhne zu den wichtigsten Menschen in deinem Reich, zu den, wie würde man heute sagen, CEOs deines Königreichs. Aber Jesus hatte doch gar kein Königreich. Der war Zimmermannssohn, noch nicht besonders alt. Was hatte der denn eigentlich? Wieso ist auf einmal von dem Königreich die Rede? Um das zu verstehen, müssen wir wissen, was die Juden denn damals erwartet haben. Die haben die Wiederkehr des Messias erwartet. Und dieser Messias würde ein Königreich aufbauen, ein richtiges irdisches Königreich, stärker und größer als alle anderen Reiche, das über alle anderen Königreiche herrschen würde. Und die Anhänger des Messias würden zusammen mit ihm herrschen. Also die Juden haben dann eben das Volk Israel da gesehen, das dann über alle anderen Völker herrschen würde. Und ja, die Zebedäus-Söhne und ihre Mutter haben Jesus für den Messias gehalten. Daraus erklärt sich diese Bitte. Hey, dein Königreich kommt doch bald. Wir wollen da einen guten Platz haben. Das Problem war nur, dieses Reich, das Jesus errichten wollte, das war nicht so, wie sich das die Juden vorgestellt haben, nicht so, wie sich das die Jünger vorgestellt haben. Klar, da gibt's auch eine irdische Komponente, die Herrschaft, die Jesus irgendwann aufrichten würde. Aber es geht eben noch um mehr. Es geht auch um ein Königreich, ein Reich Gottes, das auch in den Herzen seiner Nachfolger zu finden ist, im Miteinander dieser Nachfolger. Da hatten die Jünger nicht so den Blick drauf. Und es hat auch Jesus gemerkt mit dieser Anfrage, dass sie nicht genau verstehen, was ihm eigentlich wichtig ist. Sein Reich ist anders als alle anderen Königreiche dieser Erde. Und so erklärt sich dann auch diese Sache mit dem Kelch. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Den Kelch trinken, das steht für das Ertragen von Leid. Das ist die Frage, seid ihr bereit zu leiden für mein Reich? Und es ist ein wichtiger Unterschied. In jeder Firma, in jedem Land, wo auch immer, in jeder Hierarchie, wenn du dich mehr investierst, wenn du mehr Einsatz bringst, dann geht es dir besser, dann hast du mehr Vorteile, dann hast du weniger Probleme. Aber so ist das Reich von Jesus nicht. Und das verstehen wir nicht und es kommt uns vielleicht auch unfair vor, vielleicht kommt dir das unfair vor. Du investierst dich für Jesus, du arbeitest in der Gemeinde mit, was auch immer, aber trotzdem passieren dir schlechte Dinge. Und nicht nur die schlechten Dinge, die einem halt so als Mensch passieren können, sondern Dinge, die nur deswegen passieren, weil du dich so für Jesus einsetzt. Du hast dann vielleicht weniger Zeit, du hast weniger Energie, du hast mehr Stress. Aber das ist doch nicht fair. Warum ist es denn so? Das soll ich nicht eigentlich dafür belohnt werden, wenn ich mich da einsetze? Das verstehen wir nicht. Das macht keinen Sinn für uns. Und wir werden das auch nicht ganz verstehen. Wir werden es nie ganz verstehen. Aber auch da hat der Text eine Antwort für uns oder einen Ansatz für uns. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Bestimmt. Man könnte stattdessen auch sagen, vorherbestimmt, vorausgeplant. Diese Sitzposition, das wurde schon vor Ewigkeiten von Gott festgelegt. Er weiß, was passieren wird. Und er weiß, wie es weitergehen wird. Und daran müssen wir uns festhalten. Wir haben gar keine andere Wahl, dass Gott es alles geplant hat. Dass Gott weiß, was passieren wird. Und dass wir ihm vertrauen können. Dass es schon das Richtige sein wird, auch wenn wir es nicht verstehen. Wenn wir es nicht nachvollziehen können. Gott ist da. Und ich muss, was mich beschäftigt, muss ich abgeben können. Diese Anfrage nach dieser Sitzposition. Jesus hat nicht gesagt, oh, ja, das habe ich schon entschieden, sondern hat gesagt, Gott hat es schon entschieden. Jesus konnte es abgeben. Kannst du die Dinge, die dich beschäftigen, auch an Gott abgeben? Das ist eine Anforderung dafür, wenn du Verantwortung übernehmen willst. Du kannst nicht alles alleine tragen. Kannst du Gott vertrauen? Ob du das kannst, das hängt vielleicht damit zusammen, ob du ihm vertraust. Und um das mal zu veranschaulichen, habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Manche von euch sind vielleicht Eltern, andere vielleicht nicht, aber stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr hättet ein Kind. Und dieses Kind hat ein neues Lieblingsspielzeug. Einen funkelnagelneuen, ganz, ganz tollen Schraubenzieher. Und ihr habt natürlich immer ein Auge auf das Kind, wenn es damit spielt. Und irgendwann sieht euer Kind was ganz besonders Interessantes. So ein Gegenstand und da sind so kleine Löcher drin. Jonas, jetzt hast du mir die Pointe ruiniert, aber gut. Da sind so kleine Löcher drin und das ist ja total interessant. Was ist da wohl drin? Und dann will es gerade mit seinem Schraubenzieher die Untersuchung dieses Objekts starten. Und dann reißt du ihm den Schraubenzieher aus der Hand und sagst mir, das darf nie wieder tun. Okay, wie ist es für das Kind? Das Kind wird nicht verstehen, warum du das gerade getan hast. Du weißt, warum du es getan hast, aber dein Kind weiß das nicht. Und wie wird das Kind jetzt reagieren? Das hängt davon ab, wie seine Beziehung zu dir ist. Hat es positive Erfahrungen gemacht mit dir? Glaubt es, dass du nur sein Bestes willst, dann kannst du es annehmen, auch wenn es nicht versteht. Aber hat es negative Erfahrungen gemacht mit dir, kannst nicht glauben, dass du nur sein Bestes willst, dann wird es vielleicht wütend, dann versteht das Kind es nicht und wird wütend auf dich. Warum ist es denn so? Warum machst du das denn? Das verstehe ich doch nicht. Es hängt von der Beziehung ab. Und so ist es auch in deinem Leben. Wenn du sagst, ich kann das nicht bei Gott abgeben, ich kann diese Sachen, wo mich beschäftigen, ich kann das nicht zu Gott geben. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht geht es darum, wie du deinen eigenen Vater erlebt hast, wie du in deiner eigenen Familie groß geworden bist. Wenn du von deinem eigenen biologischen Vater nicht sagen kannst, ja, der wollte nur mein Bestes, wie soll es dann ein anderer Vater, das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ein anderer Vater das besser machen könnte. Vielleicht bist du enttäuscht, du hast Gott vertraut. Aber dann kamen die Probleme, dann kamen die Krisen, dann kamen vielleicht die Krankheiten, die Konflikte, der Zerbruch, was auch immer. Und jetzt bist du enttäuscht von Gott, du verstehst es nicht. Und da kann ich auch nichts gegen sagen. Nichts, was ich sagen könnte, könnte das besser machen. Aber wir haben auch hier im Text jemanden, dem das so ging. Wir haben Johannes hier. Und was meint ihr, wie es dem ging, als er erfahren hat, dass sein eigener Bruder Jakobus, auch hier im Text, dass er hingerichtet worden ist für seinen Glauben. Als Johannes selbst im hohen Alter auf eine Insel verbannt wurde, als Strafe dafür, dass er Jesus gedient hat. Das hat er auch nicht verstanden. Was meint ihr, wie es ihm ging? Aber er konnte es bei Gott abgeben. Er hat die Nähe zu Gott gesucht. Auch in der Krise, auch im Verlust, er konnte das abgeben. Und wenn du diese Nähe suchst zu Gott und es versuchst, es bei ihm abzugeben, es wird nicht alles sofort besser. Das kann auch dauern, aber das bietet die Chance, dass Gott was in dir verändern kann. Du musst es loslassen, du musst es zu Gott geben können. Aber nicht nur, wenn es dir schlecht geht, auch wenn es dir gut geht. Vielleicht sagst du, ja, mir geht's super, alles Familie, Beruf, Gemeinde, alles super, alles perfekt, mir geht's richtig toll. Das ist schön, aber das ist eigentlich fast noch die größere Gefahr. Weil wenn du in einer Krise bist, dann merkst du, das kriege ich nicht alleine hin. Aber wenn es gut läuft, denkst du, oh, das läuft ja eigentlich gut, so wie es ist. Das kriege ich doch alleine hin, toll. Und das würdest du vielleicht nie so sagen, aber vielleicht hast du im Hinterkopf, ja, da muss ich jetzt Gott ja nicht mit belasten, das kriege ich doch hin. Passt doch so, ist doch alles, läuft doch alles super. Ich brauche Gott nicht, wenn es läuft. Auch dann musst du es abgeben können bei Gott. Weil so viel Zerbruch, Missbrauch, Konflikt in Gemeinden und auch anderswo kommt daher, wenn Christen sagen, ich kriege das alleine hin. Ich brauche Gott nicht, ich kriege das alleine hin. Es läuft doch gut. Und es läuft dann so lange gut, bis es nicht mehr gut läuft. Das ist der Anfang von einem Weg, der in keine gute Richtung führt, zu sagen, ich behalte es für mich, ganz egal aus welcher Situation. Jesus will Leiter, die dem Nächsten dienen, die nicht sich selbst dienen. Ich lese die Verse 24 bis 27. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Hier steht im Text, steht unwillig. Die anderen Jünger wurden unwillig. Das ist eigentlich noch sehr nett übersetzt. Man kann es auch übersetzen mit, die waren verärgert, die waren wütend, die waren richtig sauer. Aber warum denn? Was haben die beiden denn gemacht? Klar, das war unverschämt, die Frage zu stellen, aber wieso regen die sich da drüber auf? Also Jesus hatte doch anscheinend gar kein so großes Problem damit. Aus ihrer Reaktion können wir erkennen, dass die anderen Jünger auch keine besseren Motive hatten. Die waren wütend auf die anderen, weil die das Gefühl hatten, da wird ihnen was weggeschnappt. Eigentlich hatten sie auch schon ein Auge darauf geworfen, auf diese Ehrenplätze, auf diesen besonders hohen Status. Man muss sich das vorstellen. Die Jünger, das sind die engsten Nachfolger Jesu gewesen. Kein anderer Mensch hat so eine intensive Zeit mit ihm verbracht wie sie. Und trotzdem streiten die sich jetzt um die Lorbeeren. Und Jesus schaut sich das vielleicht eine Weile an, aber dann ruft er sie zusammen. Und dann kommt in ganz komprimierter, kleiner Form quasi der Leiterschaftsintensivkurs für diese Leute, die sein Werk nach ihm fortführen sollen, die aber noch nicht so viel verstanden haben. Wir haben es in Vers 25. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Die Jünger leben in einem Land, das von einer militärischen Macht besetzt ist. Sie sehen jeden Tag wahrscheinlich, wie das in der Welt funktioniert, dass Macht ausgeübt wird. Mit Gewalt, mit Druck, über Beziehungen, aber es geht um Macht. Und die Mächtigen üben Gewalt aus und halten damit die nieder, die unter ihnen sind. Und im Gegenzug können die, wo unten sind, können nie den Leuten vertrauen, die sie leiten. Denn im Zweifelsfall wollen die immer nur ihr Bestes. Das sehen die Jünger jeden Tag. Und eigentlich soll das anders sein bei ihnen. Eigentlich soll das anders sein bei uns als Nachfolger Jesu, dass wir uns anders verhalten als die Welt. Das ist das, was Jesus sich vorstellt. Aber das klappt nicht. Das klappt irgendwie nicht. Auch wir haben diese Konflikte, diesen Konkurrenzkampf. Da müssen wir ehrlich sein. In jeder Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, findet es statt. Leute wollen vielleicht eine bessere Position. Leute wollen mehr mitsprechen als andere Leute. Aber Jesus will was anderes. Er will ein Reich des, Vers 26, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Er will ein Reich, eine Gemeinschaft, in der das umgedreht ist. In der nicht die Schwachen den Starken dienen, sondern dem die Starken den Schwachen dienen. Das umgekehrt ist. Die, die wo oben sind, machen das für die, wo unten sind. Nicht die, wo unten sind, arbeiten, dass die anderen oben sein können. So stellt sich Jesus das vor. So soll es sein bei seinen Jüngern. Und es heißt auch Opfer. Das heißt von den Leuten, die oben sind. Das heißt eine andere Leidenschaft, als wir sie kennen. Wie kann sowas aussehen? Als Beispiel dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das ist Paul Schneider. Ich weiß nicht, manche von euch kennen ihn vielleicht. Heute ist sein Todestag, sein 82. Todestag. Paul Schneider war ein evangelischer Pfarrer zur Zeit des Dritten Reichs. Und das NS-Regime hat versucht, seine Predigt, die Art, wie er seine Kirche führt, zu beeinflussen, ihn dazu zu bringen, dass er eben die Lehre vertritt, die damalige Führung wollte, nicht die er als von Gott gegeben sehen konnte. Er hat sich dem nicht gebeugt und schlussendlich wurde er aus seinem Kirchenbezirk verwiesen. Es wurde ihm gesagt, du darfst hier nie wieder zurückkommen zu deinen Kirchen. Und er wusste, sollte er das je wieder machen, dann wird er gefangen genommen werden. Oder Schlimmeres. Aber dann kam die Anfrage von einer seiner Gemeinden, bitte komm wieder zurück, wir brauchen dich, wir brauchen deine Leitung. Und das hat er gemacht. Er ist wieder zurückgekehrt zu seinen Gemeinden, obwohl er wusste, was das für ihn bedeutet. Und schlussendlich wurde er dann gefangen genommen, er wurde in Einzelhaft gehalten, er wurde gefoltert, er wurde gequält und schließlich hingerichtet. Und all das, während all dieser Zeit, hätte er nur sagen können, nee, ich will nicht mehr die Leitung haben. Ich sag dem ab, dann wäre er freigelassen worden. Das hat er nicht getan. Das war die Art, wie er Leiterschaft verstanden hat. Er dient den anderen, nicht sie ihm. So kann das aussehen. Aber verstehe mich nicht falsch. Es geht hier nicht um eine völlige Selbstaufgabe, dass du so lange schuftest, bis du umkippst und dann haben die anderen nichts. Also haben die anderen halt Pech gehabt. Darum geht's nicht und es ist eigentlich auch nur eine Art von Egoismus, dass du sagst, ich muss das jetzt ja allein machen, sonst kriege ich das gar nicht hin. Darum geht's nicht, aber es geht darum, dass du in dein Herz schaust und dich hinterfragst, wenn du merkst, okay, ich würde gern Verantwortung übernehmen, ich würde gern anderen dienen, indem ich sie leite. Und es ist auch nichts Schlimmes, das verurteilt Jesus auch gar nicht hier. Er sagt ja selbst, dass es Leute geben wird, die führen werden, die leiten werden. Aber hinterfragen, warum willst du das tun? Geht's da, sind es gute Motive oder sind es egoistische Motive? Geht es dir darum, dass du besser dastehst, dass du glaubst, du weißt, wie es am besten gemacht werden soll? Warum willst du das tun? Und andersrum, wenn du auf der anderen Seite stehst, wenn du geleitet wirst, wie gehst du mit diesen Personen um? Du kannst ihnen vertrauen, wenn die Leiter, die dich leiten, diese Prinzipien leben, dann kannst du ihnen vertrauen, weil die wollen dein Bestes. Aber lässt du dich auch so leiten? Lässt du dich leiten? Vertraust du ihnen? Oder fällst du ihm bei jeder Gelegenheit in den Rücken? Redest du hinter ihrem Rücken über sie? Wie ist dein Verhältnis zu den Bereichsleitern, Gemeindeleitung, Ältesten, Hauptamtlichen, wie auch immer? Wie ist dein Verhältnis zu denen? Lässt du dich gut leiten? Und dazu gehört auch eben aufzupassen, dass die Personen, die Verantwortung übernehmen, die diese Aufgabe übernommen haben, dass sie sich eben nicht verausgaben, dass nicht alles an ihnen hängen bleibt. Da musst du auf sie aufpassen, dass sie dir dienen und dich leiten können. Jesus sucht Leiter, die Verantwortung übernehmen, aber die das durch ihn tun, durch Jesus tun. Weil Das, was ich jetzt alles gesagt habe, ist alles schön und nett. Und du kannst jetzt rausgehen und versuchen, dein Leben so zu leben und deine Aufgaben so wahrzunehmen, aber du wirst scheitern. Du wirst Fehler machen, du wirst in deine alten Muster zurückfallen. Das ist unsere Natur, wir kommen da nicht raus. Ich habe es gesagt, Blick in die Zeitung, Tagesschau, wir sind umgeben von solchen Machtverhältnissen. Wir kennen das wahrscheinlich aus unserer Gemeinde, wir kennen das aus unserem Berufsleben, aus unserer Familie, wir kennen das wahrscheinlich in fast jedem Bereich unseres Lebens. Wir sind da drin gefangen und wir werden immer darin wieder zurückfallen, wenn wir nichts dagegen tun. Wir sind Gefangene unserer eigenen Natur und wir können nicht unser Herz verändern. Das können wir allein nicht, das schaffen wir nicht. Aber wir haben hier die Antwort im Text. In Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Wir werden scheitern. Und das müssen wir dann zugeben, da müssen wir ehrlich sein, wir müssen es ansprechen. Das ist keine Lösung, die Sachen unter den Teppich zu kehren. Oder wenn ich merke, ich habe da keine reinen Motive, das einfach fallen zu lassen, sondern das müssen wir aussprechen. Da müssen wir uns auch versöhnen, auch untereinander. Und wir müssen da Buße tun vor den Menschen und vor Gott. Wir müssen sagen, dass das falsch war. Wir dürfen da auch umkehren. Und Jesus ist in seiner Art zu leiden und zu dienen, ist er das ultimative Vorbild. Er hat sein Leben geopfert für uns. Aber das ist nicht das Einzige, was er ist. Wenn du ein Christsein lebst, wo du sagst, Jesus ist für mich ein Vorbild, wenn Jesus nur ein Vorbild für dich ist, dann tust du mir leid. Und dann hast du auch ein falsches Bild von Christsein. Wenn du kein Christ bist, und das ist deine Vorstellung von Christsein, dass man dann irgendwie dem großen Guru hinterherläuft, der Jesus halt war, und versucht, alles genauso zu machen wie er, dann tut es mir leid, das ist falsch. Das stimmt nicht, das ist nicht das, was Jesus will. Er ist mehr. Jesus ist nicht nur ein Mensch, Jesus ist der Sohn Gottes gewesen. Jesus ist Gott selbst gewesen, der sich geopfert hat für uns. Und er hat das Lösegeld bezahlt für uns. Lösegeld. Das ist ein Begriff, das Wort, das wir hier haben, das kommt noch an zwei anderen Stellen in der Bibel vor. Und zwar im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, in der griechischen Übersetzung davon. Und da steht es für das Freikaufen von Sklaven. Sklaven werden freigekauft mit diesem Lösegeld. Und so wie die Sklaven damals freigekauft wurden mit diesem Lösegeld, so sind auch wir mit diesem Tod von Jesus, sind wir freigekauft, weil wir sind Sklaven unserer eigenen Natur, unseres Herzens. Und da können wir alleine niemals von wegkommen. Aber wir können es durch Jesus. Er ist gestorben für uns und er ist wieder auferstanden. Und wir sind mit ihm auferstanden, wenn wir das annehmen wollen. Und das ist eine Veränderung in unserem Leben, in unserem Herzen, wie wir es allein nie schaffen könnten, wie wir es nur durch Jesus schaffen könnten. Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Für viele. Hier steht nicht alle. Wir müssen es annehmen. Jesus drängt sich da nicht auf. Jesus lässt dir die freie Wahl. Und wenn du jetzt gemerkt hast, ich habe mich noch nicht dafür entschieden, dann darfst du das tun. Dann freut sich Jesus über nichts mehr, als wenn du sagst, Jesus, ich gebe das an dich ab. Ich kann mein Herz nicht verändern, aber du kannst. Ich mache Fehler, du machst keine Fehler. Hilf mir, komm du in mein Leben. Falls du es nicht getan hast und da mehr darüber wissen willst, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne mit mir sprechen, mit einer der anderen Personen, die hier auf der Bühne sind, oder an die Mailadresse schreiben, die eingeblendet ist, wenn du im Livestream zuschaust. Aber falls du es schon getan hast, wie sieht dein Herz aus? Vielleicht hast du die Gelegenheit jetzt genutzt während der Predigt. Wie sieht es da aus? Da musst du ehrlich sein vor dir. Wie sieht dein eigenes Herz aus? Kannst du das? Kannst du so Verantwortung übernehmen, indem du alles an Gott abgibst, indem du dem Nächsten dienst und eine Leiterschaft, die durch Jesus geschieht, nicht aus dir allein heraus geschieht? Kannst du das tun? Du alleine kannst nichts tun, aber Bitt Jesus drum. Bitt ihn drum, dass er dir zeigt, was in deinem Herzen vielleicht gerade falsch läuft, was sich da verändern muss. Bitt ihn darum und er wird nichts lieber tun, als dir dabei zu helfen, dir das zu zeigen und es zu verändern. Der englische Prediger Charles Spurgeon hat ein Zitat über das Leben Jesus gemacht, das ich hier noch vorlesen möchte. Sein Leben war ein Leben des Gebens und das Geben eines Lebens. Sein Leben war ein Leben des Gebens und das Geben eines Lebens. Wie sieht dein Leben aus? Kannst du das über dein Leben sagen? Und du alleine kannst es nicht schaffen. Aber wenn du Jesus darum bittest, dann kann er dein Leben so verändern. Sein Leben war ein Leben des Gebens und das Geben eines Lebens. Und auch du kannst Jesus darum bitten und dann wird er dein Leben verändern, dass es auch so ein Leben sein kann. Amen. Ich bete noch. Jesus, die Woche ist vergangen und wir haben so viele Fehler gemacht. Wir haben uns versündigt, wir haben uns schuldig gemacht gegen dich und gegeneinander. Wir sind zurückgefallen und in das, was wir eigentlich hinter uns lassen sollten. Aber wir danken dir, dass das okay ist und dass wir das dir geben dürfen und dass du unsere Herzen reinmachst und uns verändern willst und uns die Möglichkeit gibst, dass unser Herz verändert wird von dir. Danke dafür, Vater. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke für den Sonntag und danke, dass du uns in die kommende Woche begleitest. Amen.